Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wir beginnen mit einer Aufgabe für euch. Stellt euch mal, wenn das irgendwie geht, den männlichsten Ort vor, den ihr euch denken könnt, der für euch richtig männlich ist. Das darf jetzt mal sehr klischeebehaftet sein. Also im Sinne voll toxischer Männlichkeit, ich sag auch mal schwierige Geruchsmischung aus scharfem Schweiß und nicht dezentem Deo plus viel Gel. Für mich ist das tatsächlich die Umkleide meines Fitnessstudios. Die ist sehr männlich und nicht unbedingt ein Ort, an dem ich mich jetzt so wahnsinnig gerne aufhalte, auch weil es ein Ort sein sollte, der einfach pragmatisch ist, aus Umziehen und Duschen oder so. Jerome, hältst du dich gerne in Männerumkleiden auf?
Ich hoffe, ich wurde nicht gerade beschrieben.
Da kommen wir doch drauf.
Ich gerade.
Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Habe ich auf jeden Fall für die ZuhörerInnen, die mich nicht sehen. Nicht unbedingt sehr gerne in der Männerumkleide. Also generell, ich mache sehr gerne Sport. Aber Umkleide bleibe ich auch sehr kurz. Ich will auch nicht da duschen. Ich versuche meinen nackten Körper nicht in Gemeinschaftsduschen zu zeigen, deswegen bin ich nur kurz da. Ich komme schon in Sportklamotten an, mache Sport, lasse meine Tasche einfach in den Schränken und dann komme zurück, hole meine Tasche und hau wieder ab.
Fitnessstudio ist aber dein Sport oder sind es auch andere Sportarten?
Ich habe früher sehr viel geschwommen, ich bin sehr viel geschwommen. Ich versuche das jetzt zu vermeiden, beziehungsweise es ist schwieriger, Orte zu finden, wo mein Körper okay ist, deswegen mache ich tatsächlich entweder Krafttraining oder Jogge.
Okay. Jerome Robinet, dein Buch heißt Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Warum an diesem Titel, glaube ich, fast jedes Wort eine gewisse Rolle spielt. Warum diese Männerumkleide eine Rolle für dich spielt, das hast du gerade schon angedeutet. Darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir haben uns für dich, genau wie für alle anderen Gäste am Anfang, 3 Aktivitäten ausgedacht und hoffen, dass wir irgendwas davon gefunden haben, was dir Spaß oder Lust oder Freude bereitet. Hier steht, hallo, hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Jerome Robinet. Erste Möglichkeit, Besuch von Mailand oder Madrid, Klammer auf, Hauptsache Italien mit Andi Möller.
Ich habe in Madrid gewohnt sogar.
Ah.
Also ich würde sehr gerne wieder in Madrid sein. Ich habe noch da ein paar Menschen, die ich sehr lieb habe. Ich war Au-pair in Madrid 6 Monate lang und würde dann vielleicht, wenn dann ein Besuch oder Urlaub, vielleicht doch Mailand bevorzugen.
Warst du schon mal in Mailand?
Nicht, dass ich wüsste.
Fußballaffinität?
Weil ich sehr oft so Fußballschuhe und Fußballtrikots trage. Ich würde eher sagen, ich habe eine Art Fußball-Trikots-Fetisch.
Okay.
Ich selbst habe nie Fußball gespielt, gucke selten Fußball, außer WM. Da kann ich mich begeistern lassen. Aber ich finde Sportklamotten generell ziemlich sexy.
Auch die Trikots, die jetzt gerade getragen werden. Es gab ja mal eine Zeit, wo die viel luftiger waren. Jetzt gerade ist ja sehr, sehr eng anliegend.
Ja, auch diese, auch wenn sie ein bisschen riechen.
Okay.
Also sie müssen nicht, aber das ist okay.
Aber sie dürfen.
Aber sie dürfen, das ist okay. Ja. Meine Katze liebt das.
Zweite Möglichkeit, eine Woche lang nur von belgischen Pommes und belgischer Schokolade ernähren.
Das habe ich ehrlich gesagt schon gemacht. Ich habe in Belgien studiert.
Wo?
In Mons, das ist an der Grenze zu Frankreich. Ich komme an der Grenze zu Belgien auf der französischen Seite. Ich habe Übersetzen studiert und natürlich als Studierender habe ich sehr oft Party gemacht. Also muss man nicht, kann man aber. Ich gehörte zu denen, die sehr viel Party gemacht haben, Jupiler, also Bier getrunken haben und sehr oft Pommes und Schokolade gegessen haben. Das heißt, ich würde es heutzutage nicht mehr machen.
Haben die denn die Qualität gehabt, die man denen immer nachsagt? Also
ja.
Okay.
Ja.
Kann man schon auch gut mal essen.
Kann man sich davon ernähren.
Welche Übersetzung hast du studiert?
Deutsch und Spanisch in die französische Muttersprache.
Warum Übersetzer?
Ich betrachte meine erste Sprache als das Schweigen. Dann habe ich Französisch gelernt. Es war mir immer wichtig, auch im Französischen zu schauen, inwiefern kann ich diese Sprache, die ich beherrsche, nutzen, um mich verständlich auszudrücken und verstanden zu werden. Es ist mir ein großes Anliegen, verstanden zu werden. Und dann habe ich festgestellt, ich kann, indem ich unterschiedliche Fremdsprachen beherrsche, auch die Menschen, die diese jeweiligen Sprachen nicht verstehen, auch miteinander
verbinden.
Verbinden, genau. Dass sie sich verständigen können durch mich. Das finde ich spannend, auch unterschiedliche Kulturkreise so näher zu bringen.
Also wirklich auch ein bisschen Mittler oder Mediator oder sowas?
Ja, ja, Mittler.
Gibt es, das ist zumindest, also die einzige Sprache, die ich ansatzweise beherrsche, um das beurteilen zu können, ist Englisch bei mir. Es gibt manchmal so Dinge, wo ich das Gefühl habe, das lässt sich im Englischen besser ausdrücken. Genauso gleiche natürlich gibt es im Deutschen Sachen. Gibt es bei den Sprachen Sachen, wo du sagst, ah, diese Gefühle oder diese Zustände lassen sich im Französischen, im Deutschen, im Spanischen besser ausdrücken als in anderen Sprachen?
Ja, tatsächlich. Eine Sprache transportiert nicht nur im Vokabel, sondern auch ein Weltbild, weil es Wörter dafür gibt, dass sie ausgedrückt werden können, dann plötzlich existieren. Also ich finde zum Beispiel, das Deutsche hat sehr viel mit das Wort verarbeiten. Kann ich nie Französisch sagen. Verarbeiten die oder über Vergangenheitsbewältigung. Das sind so Begriffe, die es gar nicht gibt. Ich habe, als ich in Deutschland angekommen bin, das war vor 20 Jahren, ich war aber vor 30 Jahren schon hier als Au-pair in Berlin. Und damals waren noch die Toiletten eher diese deutschen Toiletten mit dem, was ich nenne, mit dem Scheiße-Altar. Mhm. Also wo man richtig sieht, wie die Exkremente sich da drauf deponieren. Man kann sich da umdrehen und schauen. Man schaut seine eigene Vergangenheit ins Gesicht. Mhm. Und das ist für mich diese Vergangenheitsbewältigung oder dieses Verarbeiten von dem, was vergangen ist. Und finde ich beispielhaft eben, dass in Frankreich die Scheiße sofort ins Wasser fällt und man sie spült, ohne sie überhaupt gesehen zu haben. Mhm. Also man kann sozusagen seine eigenen braunen Vergangenheit gar nicht ins Gesicht schauen, sondern vergisst man sehr schnell irgendwie die Grausamkeit der Kolonialzeit oder nicht alle Franzosen waren im Zweiten Weltkrieg im Widerstand, aber das spülen wir einfach weg.
Wie machen die Spanier das? Ist das vergleichbar irgendwie? Also wenn es bei Deutschland und Frankreich, ich meine klar, das ist jetzt von der Kriegsgeschichte natürlich ein bisschen prominenter, aber...
Ich würde sagen, dass du meinst jetzt nicht die Toiletten, sondern nee. Mit der Vergangenheit. Ich würde sagen, dass die Spanier auch sehr lange gebraucht haben, um überhaupt die Zeit von Franco zu verarbeiten. Also es ist auch nicht so lange her. Franco ist 75 gestorben. Da gab es eine demokratische Transition und das fängt hier erst an. Mhm. Aber ich würde sagen, da sind sie eher vergleichbar mit den Franzosen.
Mhm. Dritte Möglichkeit, ein Weekend-Workshop in kreativem Schreiben an einem Ort deiner Wahl.
Wo ich dann den Workshop leite oder wo ich daran teilnehme.
Was wäre dir denn lieber? Also leiten tust du ja eh in deiner Dozententätigkeit. Genau. An der Solomon Hochschule in Berlin bist du.
Genau.
Was wäre dir denn lieber?
Ich unterrichte tatsächlich sehr gerne. Ich würde mir aber sehr gerne, ich könnte mir vorstellen, mit US-amerikanischen SchriftstellerInnen an einem von ihren Workshops teilzunehmen. Ich würde das gerne ausprobieren, wie Sie diese Dinge, also das kommt Creative Writing und das, die Didaktik des kreativen Schreibens eher aus den USA. Wir sind, in Deutschland ist es schon ein bisschen länger her, dass es existiert. In Frankreich sind wir noch sehr im Rückstand, was das betrifft. Also wurde lange die Auffassung vertreten, Schreiben ist eine Begabung, beziehungsweise das ist göttliche Inspiration. Es gibt keine Technik, man kann es nicht lernen. Mhm. Und das sehe ich ganz anders. Und in den USA ist es ganz, also das ist ganz normal oder selbstverständlich. Natürlich kann man das lernen, es gibt Methoden. Und wenn in der Frage ein Workshop von Paul Auster oder so,
dann wäre ich lieber,
wäre ich dabei.
Ja. Ort? Wenn du dir einen Ort suchen könntest, wäre das dann, keine Ahnung.
Sizilien.
Ja?
Ja.
Warum?
Naja, weil man kann dann beides verbinden. Wenn man nicht gerade schreibt, kann man die schöne Landschaft und ein bisschen am Strand liegen und schwimmen.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also
Schokolade und Pommes.
Genau, die Schokolade, Fritz. Den Stadtbesuch oder den Creative Writing Workshop.
Creative Writing Workshop mit Paul Auster auf Sizilien.
Okay, wir gucken
Claro.
Mal. Wir gucken mal, was da möglich ist. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Jérôme Robinet ist zu Gast. Dein Buch hat diesen Titel: Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund. Kannst du, wenn wir da thematisch einmal einsteigen, sagen, wann hast du zum ersten Mal geahnt, dass du ein Junge bist?
Ich kann mich kaum daran erinnern. Ich habe eine vage Erinnerung, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, dass ich meinem Vater gesagt habe, dass ich gern Junge wäre. Und meine Erinnerung ist, dass er geantwortet hat, dann musst du also zum Militär.
Ist schon eine
Drohung. Dann musst du in den Krieg. So, damals gab es noch die Wehrpflicht für Männer in Frankreich. Und tatsächlich habe ich dann, also der Krieg war sehr negativ besetzt, wie nicht, also wie bei vielen Menschen. Ich hatte vom Krieg sehr viel von meinen Großeltern gehört, die beide aus Lothringen kommen und immer wieder gegen die Deutschen, gegen die Pikelhauben gehetzt haben. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte nicht in den Krieg. Deswegen bin ich auf meine persönliche Art und Weise desertiert und war ganz froh, dass niemand wusste, dass ich eigentlich ein Junge bin. Danach habe ich das, glaube ich, wahrscheinlich nur verdrängt. Also es hat lange gedauert. Ich habe in der Pubertät eher festgestellt, dass ich mich zu Frauen, also zu Mädchen hingezogen fühle. Dann habe ich das selbstverständlich so, dass das, was auf der Hand lag oder...
offensichtlich war.
War zu denken, dass ich dann lesbisch bin. Mhm. Und aber auch in der schwul-lesbischen Szene war ich nicht so ganz glücklich. Es war natürlich sehr schön, andere Formen von Männlichkeiten, von Weiblichkeiten zu erleben. Also ein bisschen abseits von dieser Heteronormativität, wo die Geschlechter sehr markiert sind und wo sie eine Funktion haben, wo sie sich auch, wie sie sich zu kleiden haben, zu verhalten haben. Und trotzdem war es immer noch nicht das.
Das kann ja trotzdem was Positives haben. Das Ausprobieren kann ja sein, ich guck mal und wenn da nichts für mich dabei ist, dann probiere ich was anderes. Wenn da was dabei ist, dann ist es gut. Ist das für dich eher eine Phase, an die du dich erinnerst als positives Ausprobieren oder ist das eher eine Phase von Suchen und Nicht-Finden? Weißt du, wie ich das meine? Das eine hätte so ein bisschen einen positiveren Erinnerungscharakter, das andere ist eher problembehaftet. Kannst du dich daran erinnern, wie es für dich eher war?
Das war eher ein Suchen und Nichtfinden. Ich bin bisexuell und das ist sowieso, finde ich, immer noch schwierig, Bisexualität wirklich als irgendwas Positives zu besetzen und auszuleben.
Hast du immer noch das gewisse Stigma drauf?
Ja, immer noch. Und sowohl bei den Heterosexuellen, also in der heterosexuellen Szene oder in der heterosexuellen Community, wie auch in der schwul-lesbischen Community.
Es ist in beiden noch Stigma.
Genau. Es wird immer als irgendwie sind die Menschen, die noch nicht wissen, was sie wollen, auf die man sich nicht verlassen kann, die uns oder die eine Person immer verletzen werden.
Du willst eigentlich nur das Beste aus zwei Welten.
Genau. Ja. Oder die nicht zu ihrer Homosexualität stehen oder die sexbesessen sind, die zu wechselhaft sind. Also es ist so. Mhm. Und viele Menschen wollen sich gar nicht mit also für eine Liebesbeziehung auf bisexuelle Menschen einlassen.
Aus Angst nicht, vor Enttäuschung.
Genau, vor Verletzungen von. Genau, und ich habe es damals darauf zurückgeführt, dass ich mich in der lesbischen Szene nicht wohlfühle. Ich fühlte mich auch irgendwie, ich hatte den Eindruck, so eine Uniform zu tragen mit dem kurzen Haaren, mit dem karierten Hemd und so. Und ich habe zum Teil auch im schwule Männer mehr angeguckt als Lesben und ich fand das so nicht passend. Dann habe ich angefangen mit Drag King oder als Drag King aufzutreten. Das ist sozusagen das Pendant von Drag Queens, wo sozusagen Frauen in männlichen Rollen auftreten. Mhm. Also du kannst Haare klein schneiden, ins Gesicht kleben, ein Binder, also so Brüste abbinden, eine Socke in die Hose und so schon gehst du als Mann durch. Ja. Und das war schon ein Aha-Erlebnis, als ich mich das erste Mal vor einem Spiegel gesehen habe als Jerome.
Also Jerome. Wie alt warst du da?
Das war 2004.
Das heißt Mitte 20.
Genau, ich bin 1977 geboren.
Ende 20, ja.
Genau, es war schon ziemlich spät, wenn man es vergleicht mit den Jugendlichen von heute oder mit den jungen Erwachsenen. Ich bin 77 geboren, damals kein Internet, Telefon noch mit Wellscheibe. Eine ganz andere Welt.
Ist das ein Moment gewesen, in dem du für dich auch gemerkt hast, jetzt stehe ich hier vielleicht vorm Spiegel, ist ja immer die Frage, ob sich das in so einem Moment dann wirklich manifestiert, aber wo du gemerkt hast, ich muss eigentlich auch ins Handeln kommen, ich muss wirklich etwas verändern, damit ich zu der Identität komme, die eigentlich meine ist?
Noch nicht. Das war aber das, was du vorhin beschrieben hast, dieses positiv behaftete, wow, ich probiere das aus und das fühlt sich verdammt gut an. Ich bin einfach als Drag King aufgetreten mit Spoken Word oder ja.
In Berlin schon?
In Berlin, genau. Mhm. Ich wohne seit 1999 in Berlin. Ich wohne mittlerweile länger in Deutschland, als ich in Frankreich gelebt habe.
Ist das komisch?
Ja.
Weil Frankreich doch eher Heimat
war.
Ja, ist ja immer ein komischer oder kann ein schwieriger Begriff sein, aber.
Ja, das ist irgendwie. Als ich Kind war, sagte meine Oma sehr oft beim Abendessen, obwohl sie gar keinen Hunger mehr hatte, immer den letzten Baguette-Kranten reingewürgt hat und immer meinte, Hauptsache, die Deutschen kriegen ihn nicht. Und als ich nach Deutschland gefahren bin, meinte sie, Hauptsache, du bringst uns nicht deinen deutschen Mann mit nach Hause. Und irgendwann, also sie ist jetzt schon tot, aber ich hätte ihr gerne jetzt gesagt, Mami, weißt du was, der deutsche Mann bin ich selbst geworden.
Hast du, weil du das selbst in dem Buch beschreibst, du schreibst mit 17, hast du zwei Suizidversuche begangen. Vielleicht eine komische Frage, aber hängt das mit der Identitätsfindung zusammen oder gibt es da noch andere Faktoren, die dazugekommen sind? Also wie wirst du es selbst beschreiben?
Das ist immer schwierig, glaube ich, das ist richtig, vor allem wenn das in der Pubertät passiert, das auf einen Grund zurückzuführen oder ganz genau zu wissen, was los war. Ich war einfach sehr unglücklich. Ich war auch sehr einsam, ich habe kaum gesprochen. Ich hatte den Eindruck, das bringt nichts. Wenn ich spreche, werde ich entweder nicht verstanden oder im besten Fall missverstanden, was das noch der beste Fall war. Ja, auch das irgendwie dieses Begehren oder das lesbische Begehren habe ich versucht zu verdrängen, weil das nicht normal war. Also ich war in einer auch sehr traditionellen, ich bin in einer sehr traditionellen Familie aufgewachsen. Ich hatte eher heteronormativen FreundInnen. Also
Geschwister?
Ich habe drei Geschwister. Ich bin der zweite. Mhm. Und aber ja, mag sein, dass es auch mit meinem Transsein zu tun hatte. Man sagt auch Männer, also die Suizidrate von Männern ist höher, dreimal so hoch in Deutschland als bei Frauen. Deswegen, das war schon ein Signal. Wenn ich mich schon umbringen möchte, bin ich wohl wahrscheinlich ein Mann.
Aber hat deine Familie das damals so, also als schlimmes Ereignis dann, du hast es versucht, es hat nicht geklappt und dann wurde weitergemacht? Oder also Familien würden da vielleicht mal auf die Idee kommen zu sagen, da guckt mal ein Psychotherapeut drauf oder ein Kinder- und Jugendpsychologe oder irgendwie sowas?
Ja, sie hätten es vielleicht gemacht, wenn sie davon erfahren hätte.
Sie wussten es nicht.
Sie haben es gar nicht mitbekommen. Ich habe, was ich auch in dem Buch beschreibe, ich hatte gar keine Ahnung von Medikamenten. Bei uns in der Familie war so, wenn du Grippe hast und zum Arzt gehst, dauert es 7 Tage, das war irgendwie die Auffassung meines Vaters. Und wenn du Grippe hast und nicht zum Arzt gehst, dauert es eine Woche. Deswegen hatte ich keine Ahnung von Tabletten und so. Ich habe einfach Schlaftabletten genommen. Das war Homöopathie. Das war Baldrian-Tabletten. Ich habe gut geschlafen und dann bin ich aufgewacht. Frisch. Und nee, sie haben es nicht mitbekommen. Im Nachhinein würde ich aber davon ausgehen, auch wenn sie es erfahren hätten, hätten sie nicht gehandelt.
Ja. War dir immer klar, dass Berlin dann, vielleicht immer ist falsch, aber war dir irgendwann klar, dass du bist nach Belgien gegangen zum Studium, hast du vorhin gesagt, war dir klar, dass Berlin eine Stadt für dich sein könnte?
Nee, ich hatte gar keine Ahnung von Deutschland, außer eben was meine Großeltern, also der Krieg. Und ich konnte das Wort kaputt.
Ja gut, dann hast du ja eigentlich alles Wichtige, weil genau, Deutschland war etabliert. Dann lass uns gleich einmal drauf gucken, was sich vielleicht in Berlin auch getan hat. Also du hast vorhin erzählt, du stehst dann vorm Spiegel, du trittst als Drag King auf und du merkst die Verkleidung, das macht was Positives mit dir. Da warst du, haben wir vorhin gesagt, 27 in etwa. Wie lange hat es dann noch gedauert, um wirklich zu sagen, ich mache eine Hormontherapie?
6 Jahre. Ich habe mit 33 angefangen.
Also relativ spät.
Relativ spät, genau. Ich habe gedacht, Jesus ist mit 33 gestorben. Davon ich kann mit 33 zur Welt kommen.
Ja. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, Jesus ist damit 33 auch wieder auferstanden. Das hast du auch gemacht.
Das stimmt. Ja.
So, vielleicht.
Ja, stimmt. Nicht nur sterben, sondern auch ein neues Leben.
War das nochmal, ist das ein Schritt, den du alleine beschlossen hast für dich? Oder ist das was mit Freunden in der Diskussion entstanden ist?
Erstmal habe ich das mit mir ausgemacht, beziehungsweise das habe ich auch zum Teil meinem Ex-Freund zu verdanken, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd. Ich müsste es vielleicht anders formulieren.
Nur kann sein.
Aber er ist selbst trans und wir waren schon seit 1,5 Jahren zusammen. In der Intimität einer Liebesbeziehung gibt es bestimmte Dinge, die manchmal sogar für den Partner klarer sind als für uns selbst. Und er hat mir einmal gefragt, ob ich trans sei. Und einfach allein durch diese Frage ging so eine Art Vorhang auf. Also ich habe es regelrecht gehört, wie der Vorhang so sich zerriss. Oder ein bisschen wie diese Abtastnadel von der Schallplatte. Ne? Und dann gab es eine Stille und in dieser Stille habe ich verstanden. Ich hatte wirklich den Eindruck, wow, alle Puzzleteile haben sich gefügt. Ich weiß jetzt. Und ich hatte fast den Eindruck, dass die Scheuklappen weg sind. Ich hatte auch den Eindruck, wenn ich jetzt die Zeitung lese, verstehe ich, was ich lese. Also meine Welt war größer geworden. Ich hatte den Eindruck, ich bin jetzt in meinem Körper, ich bin da.
Ist das dann... Also dann gehst du nochmal irgendwann zum Arzt. Ich glaube, in Deutschland ist das zumindest so, man muss vorher eine Psychotherapie oder zumindest Sitzung machen. Du brauchst so eine Art Gutachten.
Ja, aber die gute Nachricht ist, es hat sich verändert. November 2018 wurden neue Leitlinien vorgelegt, die jetzt diese obligatorische Psychotherapie und den Alltagstest, die sind weggefallen.
Ah, okay.
Ja.
Das musstest du aber noch machen.
Das musste ich machen, aber ja.
Schwieriger Prozess? Manchmal ist es ja auch gut, wenn man das nochmal für sich überprüft. Also es muss ja nicht nur schlecht sein.
Das stimmt. Ich glaube, dass einige sich das sogar wünschen, beziehungsweise das begrüßen, dass sie diese begleitende Psychotherapie haben oder so eine Person, die sie begleitet und berät. Nicht alle, beziehungsweise sogar die Mehrheit von Transmenschen brauchen das nicht, weil sie das schon lange mit sich rumtragen, schon lange darüber nachgedacht haben, schon lange ausprobiert haben. Also im Grunde dieses Drag King sein war schon ein Ausprobieren. Mhm. Und in Berlin hatten wir das Glück, dass wir eine relativ große queer-feministische Szene haben, wo Menschen, die in der medizinischen Versorgung arbeiten, zum Teil auch transfreundlich sind, sodass ich tatsächlich auch nicht unbedingt diese 18-monatige Psychotherapie machen musste, um zu diesem Attest zu kommen.
Wie lange hat die Testosterontherapie dann gedauert insgesamt?
Naja, die Testosterontherapie ist lebenslänglich.
Du musst immer nehmen.
Ja, weil mein Körper wird das nie produzieren. Ich muss das von außen nehmen.
Wie aufwendig? Also ist das am Anfang mehr und wird dann weniger? Oder ist es immer dieselbe Menge? Hilf mir kurz.
Ja, das ist dieselbe Menge. Es gibt unterschiedliche Methoden. Du kannst Gel auf die Haut auftragen oder dich spritzen lassen. Und auch da gibt es entweder jede zwei Wochen, jede 3 Monate. Das ist meine...
Was würde denn passieren, wenn du jetzt sagen würdest, du würdest es nicht mehr nehmen? Der Körper würde es ja nicht produzieren. Also wird es eine Art Rückformung, ist jetzt bestimmt der falsche Begriff, aber eine Art Rückweg geben?
Es gibt bestimmte Dinge, die irreversibel sind. Zum Beispiel durch das Testosteron sind meine Stimmbänder länger geworden und dicker. Und daher auch der Stimmbruch. Und das kann nicht rückgängig gemacht werden. Bartwuchs würde vielleicht, wenn ich jetzt 10 Jahre also kein Testosteron mehr nehmen würde, würde vielleicht mein Bart ganz verschwinden.
Ja.
Ja. Jetzt wird's intim.
Ich höre.
Es gibt so eine, also so einen kleinen Penis, der sich wenn man das Klitoris nennen möchte, die Klitoris wächst und das ist auch nicht, das bleibt auch so, was nicht unbedingt schlecht ist. genau, sonst die anderen Dinge, wie zum Beispiel Muskelaufbau, will wahrscheinlich dann geringer werden. Diese Fettverteilung ist auch hormongeregelt.
Du hast vorhin gesagt, als Teenager war es ein bisschen mehr die lesbische Erfahrung, dann in Berlin eher die Queer-Erfahrung. Du würdest heute, weil du es vorhin auch gesagt hast, heute tatsächlich sagen, du bist bi. Also es gibt für dich jetzt, was die sexuelle Präferenz angeht, gibt es keine Präferenz. Es ist beides.
Genau, es ist beides. Es gibt mittlerweile sogar neue Begriffe. Pansexualität. Weil man sagt, Bisexualität könnte eine Art Binarität enthalten. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, kann man nicht sagen, ich fühle mich zu zwei Geschlechter hingezogen.
Ja.
Man fühlt sich zu einem Menschen hingezogen, unabhängig von ihrem Geschlecht.
Das heißt aber, eine OP wäre für dich keine Option gewesen zu keinem Zeitpunkt.
Du meinst eine Genital-OP?
Eine Operation, ja, genau.
Bis jetzt noch nicht. Ich habe...
Momentan nicht.
Momentan nicht. Das ist immer auch diese Frage, die gestellt wird, auch am Anfang. Das ist gut, dass wir drüber reden, weil das ist schon wichtig zu wissen, welche Genitalien ich habe.
Zumindest für Menschen, die sich vielleicht auch eine Intimbeziehung mit dir einlassen wollen.
Ja,
ist das
genau,
eine wichtige Information?
Wolltest du? Ist es jetzt ein,
ich hab noch ein bisschen Zeit.
Ist es ein Angebot? Ne?
Ja, genau. Da denke ich nochmal drüber nach.
Also im Grunde, also es gibt natürlich eben dieses Intime oder sehr Private. Man kann sich fragen, warum die Menschen so neugierig sind oder warum bestimmte soziale Codes, die sonst alle für alle Menschen gelten, plötzlich mit Minderheiten nicht mehr gelten. Das sind nicht nur mit Transmenschen.
Würde andere nicht danach fragen, ja, im Sinne von, was hast du denn für eine Kappgröße oder irgendwie sowas?
Genau. Was hast du zwischen den Beinen? Oder? Ja. Aber das kannte ich auch, als ich mich als Lesbe verortet habe. Das ist plötzlich auch von fremden Menschen, dass sie mich bis ins kleinste Detail über lesbischen Sex ausgefragt haben, wo ich dachte, aber wir kennen uns nicht, warum reden wir gerade über Sexualität? Erzählst du mir von dem Sex, den du mit deiner Freundin hast? So. Aber das andere Problem ist auch, während wir uns darauf fokussieren, wir vergessen andere Dinge, die wahrscheinlich wichtiger sind. Zum Beispiel, was ist die Gesetzgebung? Was ist jetzt die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Transmenschen? Wo sind die Benachteiligungen, die Diskriminierungsformen und so? Und das wird meistens ausgeblendet zugunsten von diesen sehr persönlichen Fragen, die eigentlich auch gar nichts...
Ja, die weder was über deine Persönlichkeit aussagen und sie sind auch einfach mal deine Sache.
So. Genau.
Gibt es in dieser Zeit herausragende Erlebnisse als Mann, die für dich besonders aussagekräftig waren, wo du nochmal gemerkt hast, du verstehst nochmal, wie Gesellschaft darauf guckt, weil du vorhin selbst angesprochen hast, Arbeitsbedingungen, Diskriminierung, Gesetzmäßigkeiten. Gibt es solche Erlebnisse, an denen was deutlich wird?
Wie die Gesellschaft auf das Transsein guckt oder auf das Mannsein, auf die Männlichkeit. Es gibt so viele herausragende Ereignisse, dass ich eben das Bedürfnis hatte, ein ganzes Buch zu schreiben.
Und
es waren viele Sachen, auf die ich nicht vorbereitet war.
Zum Beispiel?
Ich hatte natürlich, ich war schon immer konfrontiert worden mit Männlichkeitsbildern, aber eben nicht am eigenen Leib erfahren, was die Gesellschaft sagt, wie Männer sich zu verhalten haben oder nicht. Und natürlich war ich auch nicht, was der Titel auch erahnen lässt, war nicht darauf vorbereitet, dass ich plötzlich nicht mehr als weiße Person, sondern eben mit mein Migrationshintergrund ist plötzlich da in den Vordergrund gerückt und einhergehend eben so eine negative Rassismuserfahrung, weil ich bin der Meinung, dass wir auch weiße Menschen sind mit Rassismus oder von Rassismus betroffen, nur positiv. Also wir profitieren davon, aber wir sind eben auch betroffen vom Rassismus, nur positiv betroffen. Es gibt Menschen, die negativ betroffen sind und das... Und das waren so Erlebnisse, wo ich zum Beispiel eben von Türstehern nicht in den Club reingelassen worden bin oder auf der Straße von einem Menschen angepöbelt worden bin, dass ich mich in mein Land zurück verpissen muss. Und ich glaube nicht, dass er Frankreich meinte.
Ist die Männerumkleide, weil du damit das Buch auch beginnst, eine besondere Herausforderung für dich gewesen, weil das ja nochmal ein Ort ist, wo Körper, Nacktheit, Fitnessstudio, es ist nochmal ein anderer Kontext.
Ja. Es war tatsächlich, ich habe lange gebraucht, wieder in die Männer, wieder in Sport, also wieder um ins Sportstudio wieder zu gehen und dann eben in die Männerumkleide zu gehen, also diese Umkleide zu betreten. Auch an dem Tag habe ich lange gebraucht. Ich stand davon, ich dachte, nee, noch nicht. So, die ganzen Codes, das ist auch etwas, was ich noch nicht erlebt hatte, was erwartet was erwartet dich, wenn du in der Umkleide bist, beziehungsweise was sind die Codes unter Männern, wie guckt man sich an, wie lange guckt man sich in die Augen, um was auszudrücken, also alles ist sehr kodifiziert, aber natürlich auch in Orten, wo man fast nackt ist, gelten wahrscheinlich andere Codes und ich wusste nicht was oder da habe ich auch festgestellt, zum Beispiel am ersten Tag sogar, dass ich da von zwei Männern angesprochen worden bin, die ich gar nicht kannte, der eine zeigte mir so eine riesige Trainingshose, so XXL, und so hat davon geprahlt, dass das seine Hose war. Und früher war er so viel dicker und 40 Kilo hat er alles wegtrainiert und so, und hat mir sogar auf seinem Smartphone Fotos gezeigt von sich, also wie er eben dicker war. Und meinte, so habe ich früher ausgesehen, krass, oder? Und ich meinte, meine Erfahrung aus den Frauenumkleide ist, Menschen unterhalten sich, die sich kennen. Mhm. Also FreundInnen, aber hier war so, ich hatte den Eindruck, diese männliche Bindung führt dazu, dass wir
einfach sofort, Zugang, also, genau. Ich habe 40 Kilo abgenommen in 3 Jahren, genau, zeige ich dir immer.
Genau, und zeig mir seine Trainingshose. Und dann habe ich überlegt, ob ich auch von mir so ein Foto so aus meinem Smartphone mit Glitzerkleid und langen Haaren schminken sage, das
hast du gemacht?
Nein. Schade. Ich habe es nicht gemacht, weil natürlich literarisch gesehen oder also in einer Serie ist es wahrscheinlich eine lustige Szene.
Genau,
aber in der Realität, es kann gefährlich werden. Ja. Man weiß nie. Also,
ja, plus doppelt, ne? Also es braucht den eigenen Mut, das in dem Moment zu machen, und die Frage, was willst du damit aussagen, ne? Also geht's um die, ja, wobei es hätte schon eine Provokation, die auch eine Aussage trägt, ne? Aber im Zweifelsfall musst du dann halt damit leben, dass der entsprechend reagiert, wenn du Pech hast.
Genau. Also es gibt Gewalt gegen Transpersonen ist sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum, und das will man dann einfach nicht riskieren.
Wie hat deine Familie reagiert?
Meine Familie hat ziemlich gut reagiert. Also sie war ein bisschen von Kopf gestoßen, weil ich sie nicht wirklich da an meinem Prozess habe.
Also, teilhaben lassen.
Ja. Genau richtig.
Das haben die formuliert dann auch und gesagt, wäre schön gewesen, wenn du mal mit uns drüber geredet hättest.
Ja, in meiner Familie reden wir nicht so viel. Das heißt, das haben sie mit Blicken kommuniziert, dass sie sich gewünscht hätten vielleicht, dass ich das mit ihnen bespreche. Meine Familie hat letztendlich gut reagiert. Hauptsache Italien. Nein, Hauptsache ich bin glücklich.
Das ist ja auf jeden Fall auch eine reife Reaktion. Also nicht jeder wird das irgendwie so hinbekommen. Gab es in dem Prozess mal, also genau wie du vorhin sagst, da ist ja was Plausibles dran. Also viele Transmenschen werden sich lange Gedanken darüber machen, bevor sie eine Therapie, Hormontherapie oder auch andere Dinge in Erwägung ziehen. Gab es jetzt, seitdem du das gestartet hast, sagen wir mal so etwa 10 Jahre, im Prozess nochmal einen Punkt, an dem du für dich gemerkt hast, es ist erst recht stimmig, weil es wirklich mein Weg ist, der mich näher zu dem bringt, was ich bin? Oder auf der anderen Seite gab es nochmal Momente, wo du merkst, es stimmt immer irgendwie noch nicht. Gab es sowas mal?
Nee. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich zu irgendwas nähere oder dass ich glaube, ich bin einfach jetzt das, was ich bin oder der ich bin. Mit Prozess und mit Entwicklung, aber mit einer Entwicklung, die jeder Mensch durchmacht. Mhm. Also wir sind ständig dabei, uns zu transformieren, und das ist schön. Es ist nicht statisch. Und nee, es gab keinen Moment, wo ich das bereut habe. Aber zurück, du hast gesagt, dass es für viele Menschen so ist, dass wir lange darüber nachdenken und so weiter. Ja, wenn wir diese Möglichkeit haben, beziehungsweise sowieso, wenn wir erwachsen sind und nach der Pubertät haben wir so viel Zeit, wie wir wollen. Wichtig ist aber, das wird ja auch immer wieder debattiert, dass es sozusagen viele Kinder und Jugendliche, die sich eine Transition wünschen, und dass es zum Teil nicht immer begrüßt wird. Mhm. Es gibt Gegenstimmen, es gab sogar einen Arzt in Bayern, der meinte, es wäre jetzt ein Trend und eine Modeerscheinung. Mhm. Und
ja, die Tendenz geht eher dazu hin, zu warten.
Ja, genau, aber das Problem ist, genau bei Menschen, die noch nicht die Pubertät angefangen haben, wir können ihr Leben enorm erleichtern, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, vor der Pubertät schon Pubertätsblocker zu nehmen. Es geht nicht darum, irgendwas irreversibel zu machen, also keine chirurgische Angriffe oder nicht mal so Hormone, eine Hormontherapie, sondern einfach nur, dass der Körper sich nicht in die falsche Richtung entwickelt, indem sie diese Hormonblocker bekommen.
Die Sorge dahinter ist ja immer, dass man sagt, naja, die sehr jungen Menschen, möglicherweise ist das noch nicht so gefestigt, dass sie wirklich die Tragweite der Entscheidung, auch die gute Motivation der Entscheidung haben. Also dass es sozusagen noch nicht so gesichert ist, dass man diesen Weg in irgendeiner Art und Weise einschlägt oder so. Das ist ja immer so ein bisschen die Sorge dahinter.
Ja, ich kann die Sorge verstehen. Hinter der Sorge ist natürlich so eine Art Verantwortung, also auch als Arzt oder als Medizinerin.
Oder Eltern.
Will man dafür dazu beitragen, dass der Mensch glücklich ist. Und aber das Ding ist, es gibt wenig Menschen, Transmenschen, die bereuen, eine Transition gemacht zu haben. Die meisten, die das bereuen, aus zwei Gründen. Einmal, weil sie feststellen, dass es in der Gesellschaft tatsächlich schwierig ist, wenn man nicht in dem Geschlecht passt, das man sich wünscht. Und das sind vor allem Transfrauen, wenn sie das eben als erwachsener Mensch versuchen. Also vorhin habe ich angesprochen, diese Stimmbänder, wenn sie einmal lang und dick geworden sind, das ist schwierig. Die Stimme ist einfach tief oder im Muskelaufbau, Kiefer. Also es ist schwieriger dann, als Frau zu passen in der Gesellschaft. Das heißt, viele werden nicht als Frau wahrgenommen, sondern als Mann im Kleid. Das macht es schwierig, also gesellschaftlich gesehen. Und auf der anderen Seite ist die medizinische Seite, die für viele noch nicht zufriedenstellend ist. Sowohl die gesellschaftliche wie auch die medizinische Ebene kann man reduzieren, beziehungsweise kann man sogar ganz umgehen, wenn diese Kinder und Jugendlichen vor der Pubertät diese Hormonblocker bekommen, weil die werden tatsächlich dann, der Körper wird sich nicht so entwickeln, also kein Stimmbruch für Transfrauen, kein Muskelaufbau, also alles wird, sobald sie dann später eine Östrogentherapie bekommen, wird sich der Körper in Richtung Weiblichkeit entwickeln und für Transmänner genauso, das heißt, sie werden nicht mal eine Mastektomie brauchen, wenn dann vielleicht ein Penisaufbau, aber das sieht man nicht. Das heißt, die gesellschaftliche Ebene, also diese Problematik wird gar nicht bestehen und die medizinische Seite werden sie vieles auch gar nicht brauchen. Und das könnte ihnen erspart werden, wenn sie diese Blocker bekommen würden. Und deswegen, nichts ist irreversibel. Das heißt, auch wenn sie das mit 11 oder 12 bekommen und mit 14, 15, 16, 20, 25, 30 merken, das war ein Fehler, können sie immer noch zurück.
Jetzt also, muss ich zugeben, ich kenne die Studienlage dazu einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt Langzeitstudien dazu gibt, um im Zweifelsfall auch zu sagen, würde man Langzeitfolgen überhaupt sehen, gerade so. Aber ich höre raus, ne, da gibt es einfach das Bedürfnis danach, das auch ausprobieren zu dürfen und gleichzeitig aber auch, das sagst du ja auch, dem gesellschaftlichen Korsett einfach auch, also dass es so okay ist, wie man dann ist, also dass eben auch die Gesellschaft dann nicht hergeht und sagt, naja, du bist ja keine echte Frau, sondern du bist ein Mann im Kleid, das ist ja eine gesellschaftliche Beurteilung, ne? Und an der kann man ja mal unabhängig davon arbeiten, wann man jetzt mit einer wie auch immer gearteten Anpassung oder Therapie oder so anfängt. Jetzt musst du eine letzte Frage beantworten. Wir müssen nochmal intim werden, weil du, aber nur weil du es im Buch ansprichst, sonst würde ich mich das ja nie trauen.
Meine Katze.
Genau, die Katze, genau, die jetzt in Berlin sitzt und darauf wartet, dass du gleich zurückkommst. Aber die andere, du schreibst im Buch, das ja wahrscheinlich vom Manuskript, der schon ein paar Monate alt ist, bis so ein Buch dann verlegt wird und so, du schreibst selbst, Jerome hat sein erstes Mal noch vor sich und es wird mit Liebe sein. So, jetzt musst du uns kurz ins Bild setzen. Wie sieht's da aus?
Nein. Das ist jetzt immer noch dein Angebot.
Genau.
Nee, ich möchte keinen Spoiler geben für die, die das Buch noch nicht gelesen haben.
Ist gut. Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund, Jerome Robinet. Vielen Dank, dass du diese Woche da warst in eine Stunde Talk.
Danke, Sven, für die Einladung,
sehr
für
gerne.
Das Gespräch.
Sehr gerne. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.